Also ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann. Und vielleicht kennen manche mich schon vom letzten Mal. Also ich habe schon bekannte Gesichter gesehen und habe mich darüber gefreut. Es ist immer wieder schön, sich wieder mal zu sehen. Ja, also wir haben gestern Abend ja schon ein bisschen angefangen mit in die Offenbarung einzusteigen. Und heute habe ich mir ein ganz besonders wichtiges Thema aufgehoben, und zwar über den Zorn Gottes. Überschrieben habe ich das Thema 7 Schalen und ein Zornkelch, wie passen die Liebe Gottes mit dem Zorn zusammen? Ich hatte das letzte Mal, als ich da war, schon die Predigt über den Zorn Gottes gehalten. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch alles da schon da war, aber ja, du warst da, du. Aber für die, die nicht da waren, werde ich hier nochmal eine kurze Einleitung machen, nochmal eine kurze Wiederholung und dann in die Offenbarung einsteigen, denn da kommt ja der Zorn Gottes auch ganz schön vor. Und das ist ein wichtiges Thema. Die erste Frage ist ja, wir haben die gestern Abend da waren, ja von dem Charakter Gottes gesprochen und dass Jesus uns den bezeugt hat. Und da ging es ja auch um die Liebe Gottes. Und im 1. Johannes 4, Vers 16 steht da ja dann gleich so, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. Und dann lesen wir aber doch in der Johannes-Offenbarung, das war jetzt der Johannesbrief, und in der Johannes-Offenbarung lesen wir vom Zorn des Lammes, von Zornesschalen, vom Zorneskelch und der Zorneskelder. Wie passt das zusammen? Für diejenigen, die mitschreiben wollen, möchte ich auch noch sagen, ich habe diese ganze Vortragsreihe in einem Büchlein zusammengefasst. Da sind alle Bibelverse drinnen und man kann, ich habe jetzt nur noch dieses eine Exemplar, aber wir machen eine Nachbestellung und wer das dann haben will, schicke ich zu. Und da ist also alles drinnen, ja? Ja, ich schicke das dann zu den Geschwistern Schirl und über sie läuft dann alles. Das sind dann 5,50 € pro Büchlein. Und wieder zurückzukommen zum Zorn. Vor allem das Alte Testament macht uns da manchmal ein bisschen Mühe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich komme aus dem Katholischen. Ich weiß nicht, wer von euch aus dem Katholischen kommt. Und da hat man also schon ein wenig so einen Gott, ja, wo man Jesus braucht, der dazwischen steht. Und da war das für mich eine Riesenerleichterung zu erkennen, was denn die Bibel darüber sagt. Die Frage ist jetzt, sind wir die Einzigen, die uns, also das Alte Testament, Mühe macht? Und es ist interessant, nein, sogar in der Bibel gibt es welche, denen das Alte Testament Mühe macht. Es war das Abendmahl und beim Abendmahl sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und dann kommt sozusagen postwendend die Frage zurück oder die Bitte zurück. Philippus sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Also auch sie hatten eine Frage, wie ist denn der Vater? Wir möchten es gerne wissen. Welche Bibel hatten die Jünger denn? Welche Bibel war denn das? Nur das Alte Testament, da gab es ja das Neue Testament noch nicht. Und die hatten also Fragen über den Vater, wie der im Alten Testament gehandelt hat. Ich weiß nicht, ob euch da nicht auch so manche Geschichten ein bisschen Probleme bereiten. Wie kann Gott es zulassen oder wie konnte Gott so handeln? Und ich will hier eine beispielhafte Geschichte rausgreifen, die vielleicht auch die Jünger im Sinn hatten. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte so im Kopf habt. Als Israel ausgezogen ist aus Ägypten und sie waren in der Wüste, brach eine Rebellion aus, die von dem Korach angeleitet wurde und die also den Mose und den Aaron am besten absetzen wollten und selber Führer sein wollten. Um dazu zu sagen, der Korach hatte schon eine sehr, sehr hohe Stellung. Er war von denen, die diese Sachen, die im Heiligtum standen, war er von dieser Sippe diejenigen, die diese Sachen tragen sollten während der Wanderung. Also sprich Leuchter, Schaubrotetisch, den Räucheraltar und auch die Bundeslade, die haben ja später dann nur die Priester getragen, aber zu der Zeit gab es ja noch nicht genügend Priester. Und da waren die zuständig, also diese heiligen Gegenstände zu tragen. Das war eine sehr hohe Aufgabe und er war da ein Oberhaupt. Und jetzt wollte er also gleich ganz leider sein. Noch dazu gesagt, vielleicht war er deshalb so herausfordernd auch, er war der Cousin von Mose. Also die Väter von Korach und von Mose waren Brüder. Und die Sache, die ging ja dann so aus, dass Mose sich verteidigen musste und sagte, also wenn die Recht haben, dann sollen sie sterben wie alle Menschen. Wenn sie nicht Recht haben, dann soll sich die Erde öffnen und sie verschlingen. Kaum hat er das gesagt, steht hier, und die Erde öffnete sich, das ist im 4. Mose 16, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und ihre Familien und alle Menschen, die Korach angehörten und ihren ganzen Besitz. Ich weiß nicht, ob hier euch Fragen kommen. Mir sind sie gekommen. Warum hat Gott ihn so vernichtet, einschließlich Familie? Man könnte ja hier sagen, hier hat Gott seinen Zorn ausgeübt. Und wie geht es jetzt uns, wenn wir so etwas über Gottes Handeln lesen? Wie beeinflusst das unseren Glauben? Wie beeinflusst das unser Denken? Stärkt das unser Vertrauen? Also, das machte mir Probleme. Die große Frage ist jetzt nämlich, was ist denn der Zorn Gottes? Und der Paulus hat darüber geschrieben, der kannte diese Fragen auch. Die hatten nicht nur die Jünger. Er hat ja den Römerbrief geschrieben und als er den geschrieben hat, war er zu diesem Zeitpunkt noch nie in Rom gewesen und hat in diesem Brief das Evangelium so im Ganzen mal rundum erklärt. Das findet man also in den anderen Briefen nicht so ausführlich. Und jetzt ist die Frage, wie beginnt er denn diese Erklärung? Schlagen wir ruhig mal, wer eine Bibel hat, den Römer 1 auf. Zuerst stellt er sich ja mal vor und sagt etwas über sich und dann geht er gleich ins Evangelium, Römer 1, 16 bis 17. Ich lese es gekürzt vor und da schreibt er, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. 17, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Erstmal gefragt, was heißt denn Evangelium auf Deutsch? Die frohe Botschaft heißt es auf Deutsch. Und Paulus sagt hier frei heraus, ich schäme mich der frohen Botschaft nicht. Also er freut sich drüber, er steht zu ihr, er ist stolz auf sie. Denn sie hat die Kraft, die Menschen zum Heil zu führen. So, und jetzt erklärt er dann als nächster, warum hat die frohe Botschaft diese Kraft, die Menschen zum Heil zu führen. Und dann sagt er, denn, also, weil darin geoffenbart wird, und da steht jetzt Gottes Gerechtigkeit, und das, was hier im griechischen Original steht, meint Gottes eigene Gerechtigkeit. Also manche Übersetzungen haben leider ein bisschen frei übersetzt. Da steht dann die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das ist hier nicht gemeint, sondern hier ist gemeint die Gerechtigkeit, die Gott hat. Gott, dass Gott gerecht handelt, seine Wege sind richtig. Und wie beginnt Paulus nun diese frohe Botschaft zu erklären? Lesen wir doch den nächsten Vers. Also das war jetzt 16 und 17, jetzt kommt 18. Wer es hat, darf es mal laut vorlesen. 18.
Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle gottlosen Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, in die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten.
Dankeschön. Also im nächsten Vers geht er sofort zum Zorn über. Was hat jetzt aber dieser Zorn mit einer frohen Botschaft zu tun? Also man würde ja Zorn Gottes nicht unbedingt als frohe Botschaft bezeichnen. Und wie gesagt, Paulus weiß, diese Frage muss geklärt werden, bevor ich überhaupt mit dem Evangelium anfangen kann. Und darum klärt er diese Frage erstmal. Lesen wir jetzt, wie Paulus den Zorn erklärt, in den nächsten Versen, im nächsten Abschnitt. Ich lese es mal ausschnittweise vor. Das ist der Römer 1, 22 bis 26 und Vers 28. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahin gegeben in den Begierden ihrer Herzen. 25. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben statt dem Schöpfer. 26. Deswegen hat Gott sie dahin gegeben in schändliche Leidenschaften. 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn. Welches Wort kam jetzt hier dreimal vor? Dahingegeben, 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 dahingegeben. Und dieses Wort, das hier im Griechischen steht, kann man auch übersetzen mit aufgeben, gehen lassen. Was ist also die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Zorn? Die gute Nachricht ist, der Zorn Gottes bedeutet, Gott gibt auf, er lässt gehen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Gott einen Menschen aufgeben muss. Das wird dann in der Bibel mit Zorn bezeichnet, weil es nichts Schlimmeres gibt als das. Wer hat denn den vollkommenen Zorn erlebt in der Bibel?
Saul.
Saul? Den vollkommenen? Richtig, den vollkommenen?
Jesus.
Jesus. Wann? Am Kreuz. Ganz genau. Und Paulus erwähnt das nämlich auch in seinem Römer. Genau, in Römer 4, Vers 20 schreibt er über Jesus, 25, Römer 4, Vers 25, und da schreibt er über Jesus, der unserer Übertretungen wegen, was steht da?
Dahingegeben
worden ist. Und dieses Wort im Griechischen steht tatsächlich exakt dasselbe Wort und das sicherlich nicht zufällig. Auch Jesus wurde am Kreuz aufgegeben von Gott. Denn Jesus hatte am Kreuz die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Er stand am Kreuz als ein Sünder da, der unbekehrbar ist. Und was würde nun mit ihm geschehen? Hat Gott ihn umgebracht? Hat Gott eine Hand an ihn gelegt? Lesen wir etwas davon? Nein, da steht nichts. Er ist gestorben an der Sünde. Der Sündelohn ist der Tod. Und die Trennung von Gott war es, die seinen Tod bewirkte. Gott musste ihn aufgeben, gehen lassen, dahingeben. Jetzt ist die Frage, woher hat der Paulus denn das verstanden? Wie kam er dazu? Was war denn Paulus von Beruf? Er hatte zwei Berufe. Zeltmacher und
Schriftgelehrter.
Mit anderen Worten, er kannte die Schriften. Er war ein Pharisäer. Ja, also welche Bibel hatte er denn? Nur das Alte Testament.
Genau.
Woher hat er dann diesen Gedanken? Schlagen wir doch mal auf Hosea 11. Hosea 11. Hosea 11, die Verse 4 und 7 bis 9. Hosea 11, 4 und 7 bis 9. Wer es hat, darf es mal laut lesen. Hosea 11, 4, 7 bis 9.
Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in seilende Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollen. Nun aber muss Assur ihr König sein.
Sieben bis neun dann.
Achso. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren. Und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Adma, und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anders Sinnes, als meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, nach Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren.
Dankeschön. Also hier spricht jetzt Gott davon, dass er sich bemüht hat, mit Liebe die Israeliten zu sich zu ziehen. Aber umsonst. Er schreibt ja in Vers 7, mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Und dann sagt er, wie soll ich dich preisgeben? Dieses Wort im Hebräischen kann man wiederum übersetzen mit aufgeben. Wie kann ich dich aufgeben? Und dann sagt er, mein Herz kehrt sich in mir um, voller Mitleid bin ich. Und dann sagt er, ich will nicht ausführen die Glut meines Zornes. Es gibt im Hebräischen einen sogenannten Parallelismus. Das heißt, in poetischen Schriften, vor allem in den Psalmen, ist es das euch vielleicht auch schon aufgefallen. Im ersten, im ersten Teil von einem Abschnitt oder einem Vers wird ein Gedanke genannt und im zweiten Teil wird ja nochmal mit anderen Worten wiederholt oder vertieft. Also bei den Psalmen merkt man das sehr, sehr oft, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen. Und wenn man das jetzt hier sieht, im ersten Teil dieses Abschnittes sagt Gott, ich will dich nicht aufgeben. Und im zweiten Teil sagt er, ich will nicht meinen Zorn ausüben. Paulus hat also hier verstanden, er war ja ein Hebräer, er verstand diesen Parallelismus, er verstand, dass das hier ein Vergleich ist. Und Paulus verstand, Zorn Gottes bedeutet, Gott muss aufgeben, dahingeben, gehen lassen, preisgeben. Die Frage ist, wie fühlt denn Gott dabei, wenn er einen Menschen aufgeben muss? Ja, sag's laut.
Schlecht.
Schlecht. Sehr schlecht. Er beantwortet diese Frage sogar selbst im Jeremia 14. Da schreibt er im Vers 17 oder sagt im Vers 17 zu dem Jeremia: Und du sollst dieses Wort zu ihnen sagen: Nacht und Tag fließen meine Augen von Tränen und kommen nicht zur Ruhe, denn die Jungfrau, die Tochter meines Volkes, liegt mit schwerer Verletzung, mit einer sehr schmerzenden Wunde, zerbrochen da. Es schmerzt ihn zutiefst, er weint über jeden Verlorenen. Und wie wir auch gestern Abend schon gesehen haben, er sagt, dass alle Menschen seine Kinder sind. Er ist der Vater von allen und es schmerzt er, wenn er ein Kind verliert. Gott ist Liebe und er verändert sich nicht, wenn er abgelehnt wird. Im Hebräer steht, du aber bist derselbe. Und im Maleachi 3,6 sagt er, nein, ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Aber ihr, seit den Tagen eurer Väter, seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt doch um zu mir. Wo wird denn im Neuen Testament berichtet, wie sich Gott fühlt, wenn er aufgeben muss? Ganz laut.
Und Jesus weinte.
Wann ist das geschehen? Als er in Jerusalem einziehen wollte, da blieb er stehen und er weinte über sie. Lukas 19,41. Und er sagt dann, wenn auch du erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden kommen, da werden deine Feinde dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Dass du nicht erkannt hast, dass ich dich gesucht habe, um dich heimzubringen. Jesus weint. Er hat den Zorn vorgelebt. Er musste Jerusalem aufgeben. Gott trauerte auch um Korach und er ist auch voller Liebe gerecht. Denn interessant war für mich, ich habe gedacht, was können die armen Kinder dafür von dem Korach, dass er da eine Rebellion angezettelt hat. Weiterlesen, das ist ein Tipp, einfach weiterlesen, ja. Die Geschichte steht ja im 4. Mose und wenn man dann weiterliest und zu Kapitel 26 kommt vom 4. Mose, da steht in Vers 10 bis 11, und die Erde öffnete ihren Mund und verschlang sie und Korach und 11, aber die Söhne Korach starben nicht. Weiterlesen, ja, und das war für mich so eine Erleichterung, dass Gott also nur die Schuldigen hier zu, ja, dass die praktisch das, die Folge spüren mussten, aber die Unschuldigen, die erhielt er am Leben. Und nicht nur das, wer liest denn gerne diese Namenslisten in den Chronikern? Gibt es jemand, der sie gerne liest? Für mich war interessant, sie zu lesen. Da stehen Antworten drinnen auf unsere Fragen. Denn die Korach-Nachkommen kamen in höchste Ämter, höchste Bäcker der Schaubrote, höchster Chorleiter, höchster Torhüter, der die Schlüssel Davids hatte. Sogar ein Prophet kam aus dieser Korach-Linie, der Heman, und man höre und staune. Und das findet man nur in diesen Namenslisten. Samuels Vater war ein Korachiter. Mit anderen Worten, Samuel war ein Nachfahre Korachs. Und nicht nur das. Einerseits haben wir ja natürlich die zwei Bücher Samuel deshalb drinnen, weil Gott diese unschuldigen Kinder nicht mit diese Folge spüren hat lassen. Und es gibt sogenannte Korachiter-Psalmen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Psalm von den Söhnen Korachs. Und das sind wunderschöne Psalmen, wenn ihr euch die mal anschauen wollt. Also zum Beispiel der Psalm 45 schildert damals schon Jesus als Bräutigam und die Gemeinde als Braut, übertragen in einem Bild. Oder Psalm 46, lest euch den mal wirklich in Ruhe durch. Das ist ein wunderschöner Endzeitpsalm. Und man höre und staune, ein Psalmvers hat es bis unsere Zeit hochaktuell geschafft. In einem beliebten Lied, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Das ist aus einem Korach-Psalm. Der Zorn Gottes bedeutet also, Gott muss aufgeben, dahingeben, gehen lassen. Und er weint. Es tut ihm unheimlich weh, wenn er das tun muss. Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass er, dieses Wort Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Beziehungsbegriff. Da geht es nicht nur um moralische Gerechtigkeit, sondern dass man eine richtige, rechte Beziehung zum anderen hat. Und Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass er alles versucht, um diese Beziehung zu uns herzustellen und aufzubauen und zu halten. Jetzt der Gotteszorn natürlich in der Offenbarung. Wollen wir das doch jetzt übertragen auf die Stellen, die in der Offenbarung mit dem Zorn Gottes vorkommen? Das erste Mal lesen wir davon Offenbarung 6, 16 bis 17. Wenn ihr das mal aufschlagen wollt, Offenbarung 6, 16 bis 17. Da steht, und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Das steht unter dem sechsten Siegel, das aufgebrochen wird. Welcher Zeitpunkt wird denn hier beschrieben? Also kurz bevor Jesu zurückkehrt, also Jesus ist gerade am Zurückkehren. Einerseits sagen das hier jetzt die Menschen, die ein falsches Bild von Gott haben, die Gott nicht verstanden haben. Und andererseits ist es ja hier das Ende der Welt. Muss Gott hier die Verlorenen aufgeben am Ende der Welt? Ja.
Die haben sich ja schon vorher entschieden.
Die haben sich schon.
Versuchen sie ja, die Gläubigen umzubringen.
Ja. Sie haben sich ja schon vorher entschieden, also Gott bleibt hier gar nichts anderes übrig, als sie aufzugeben. Dann Offenbarung 11,18. 11,18. Da steht: Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen, und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden, und dass du den Lohn gibst deinen Knechten. Das ist unter der siebten Posaune. Die spricht also von demselben Zeitpunkt, noch einmal von einem anderen Gesichtspunkt. Muss Gott hier die Verlorenen aufgeben? Ist auch das Weltende. Und er muss sie aufgeben. Dann Offenbarung 14,9. 14,9. 19. 14,19. Und der Engel warf seine Sichel auf die Erde und las den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Grimmes Zornes. Um was geht es hier? Was wird hier beschrieben? Bitte? Ja. Das ist auch wieder das Weltende. Es spricht hier von der letzten Ernte. Ja?
Aber du hast ja vorher die zweite und dritte Engelsbotschaft, wo Gott ja nochmal die ganze Erde davor warnt.
Auf die kommen wir auch noch, genau. Auf die kommen wir auch noch. Also hier ist diese letzte Ernte. Und was muss Gott tun? Er muss aufgeben. Er kann nichts mehr machen. Er hat alles versucht. Er muss die Verlorenen aufgeben und sie sterben. Offenbarung 19, 11 und 15. Ich meine, der ganze Abschnitt spricht natürlich zusammenhängend dann von der Wiederkunft, aber 11 und 15 habe ich mal rausgenommen. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, 15, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Also wie gesagt, es spricht ja hier, wer ist derjenige, der da auf dem weißen Pferd beschrieben wird?
Jesus.
Also es geht hier um die Wiederkunft. Was ist das Schwert übertragen? Symbol. Ja, hebt schon hoch. Die Bibel, das Wort Gottes.
Das Evangelium.
Ja, und es steht ja auch über das Wort Gottes, dass es das Schwert ist. Es ist ein Richter der Gedanken. Also hier wird offenbart die Gedanken der Menschen. Es wird offenbart, wer auf welcher Seite steht, wenn Jesus zurückkehrt. Und der eiserne Stab, der kommt schon im Alten Testament in den Psalmen vor. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern. Mit anderen Worten, es geht hier um den Tod der Verlorenen. Bei Jesu Wiederkunft werden sie sterben. Und dann haben wir hier die Zornkelter. Gott muss alle aufgeben, die nicht an ihn geglaubt haben. Und in dem Chaos, das da stattfindet, werden sie sterben. Jetzt, was du angesprochen hast, die Drei-Engels-Botschaft, Offenbarung 14. Offenbarung 14, 9 bis 11. Der erste Engel, da steht ja schon drüber, flog durch den Himmel, und er hatte was zu verkündigen? Auf Deutsch?
Die frohe Botschaft.
Eine ewige frohe Botschaft. So, und jetzt kommt die frohe Botschaft, 9 bis 11. Und ein anderer dritter Engel folgte ihm und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Sollen wir das jetzt wörtlich nehmen? Nein. Also seid ihr auch einverstanden, es geht hier um Symbole. Die Offenbarung ist ein Buch, das in Symbolen spricht und wir müssen immer daran denken, dass diese Bilder und Symbole, die hier verwendet werden, eine Entsprechung in hauptsächlich, also sehr viel im Alten Testament haben, wo diese Symbole erklärt werden. Also diese dritte Engelsbotschaft spricht ja auch vom Ende. Sie ist ja die letzte Botschaft, die ja hier erklärt, wenn ihr bei einer Entscheidung bleibt, die gegen Gott ist, dann passiert das, was hier aufgezählt ist. Und Gott muss ja alle aufgeben, die nicht ihm nachfolgen, die lieber dem Gegner folgen als Gott. Sie trinken den Zornkelch. Und die Folgen hier, Feuer und Schwefel. Woher kommt denn dieses Bild im Alten Testament? Sodom und Gomorra hat einer in der Stadt überlebt. Keiner in der Stadt, ja, keiner. Das heißt mit anderen Worten, das ist ein Bild dafür, sie sterben. Es bedeutet den Tod. Dann die Qual, die ja hier angesprochen wird in 11. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man die Wahrheit über Gott so ablehnt, dass man lieber den ewigen Tod in Kauf nimmt, als ewiges Leben zu haben. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das ist eine Qual. Und der Rauch der Qual, einen Rauch haben wir wann? Wann gibt es einen Rauch? Wenn was brennt. Ja? Also der Rauch ist die Folge, nicht die Ursache. Und von das Ergebnis, die Folge von diesem Feuer oder von der Qual, wir haben ja hier das Feuer auch, den Schwefel und Feuer, ja. Das Ergebnis, die Folge, ist nicht umkehrbar. Dieser Tod ist ewig. Deshalb steht hier auch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Rauch, diese Folge ist ewig. Dann haben wir diesen Zorn dann in Offenbarung 15,7. In Kapitel 15, Vers 7, da gehen dann diese Zornschalen an. Da steht, und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Grimmes Gottes, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und 16,1, ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmes Gottes aus auf die Erde. Also Vers 19. Und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten und die Städte der Nationen fielen und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes, seines Zornes zu geben. Wann finden denn diese sieben Schalen statt? Wann findet das statt? Ja, am Ende der Gnadenzeit, also kurz bevor Jesus zurückkehrt. Jesus spricht im Matthäusevangelium, Matthäus 24, von der Zeitperiode, die dieser Schalen vorausgeht, also die vorher ist. Und er sagt da in 24, Vers 6, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, Und dann sagt er ein ganz wichtiges Wort, aber es ist noch nicht das Ende. Wann das Ende ist, sagt er dann in Vers 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Warum ist nun die Verkündigung der frohen Botschaft über Gott, warum muss die sein, bevor das Ende kommt? Bitte?
Gott straft ihn nicht, bevor er uns warnt.
Ja, er warnt.
Dass keiner sagen kann, er hätte nichts von gehört.
Ja, dass keiner sagen kann. Ich meine, es wäre ja willkürlich von Gott, wenn er einfach kommt, so, jetzt ist Schluss aus, keiner kann sich mehr bekehren. Und dann würde ja einer sagen, Moment mal, ich habe das ja alles nicht gewusst. Jeder muss die Möglichkeit gehabt haben, sich zu entscheiden. Ja, und deshalb muss auch die frohe Botschaft über Gott allen verkündigt werden, bevor sie sich entscheiden können. Das ist wichtig. Und auch bevor natürlich Jesus wiederkommen kann. Und das Wichtige, was wir wissen sollen, ist, Gott weiß, wann jeder seine endgültige Entscheidung getroffen hat. Und er weiß dann, dass er jetzt keinen mehr erreichen kann. Die Entscheidungen sind endgültig. Und dann werden die 7 Schalen mit dem Zorn ausgegossen und der Heilige Geist verlässt die Welt. Er muss aufgeben. Es hat keinen Sinn mehr. Gott beweist mit diesen 7 Schalen, dass er alle Entscheidungen kennt. Diese 7 Schalen sind nicht einfach nur, so und jetzt strafen wir, sondern er hat damit etwas vor, er will etwas zeigen. Die Gerichte im Alten Testament waren, um aufzurütteln und die führten dann auch zu Bekehrungen. Im Jesaja 26,9 steht nämlich dann auch darüber, wenn deine Gerichte die Erde treffen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Jetzt ist die Frage, bekehrt sich einer während der Gerichte der Schalen? Bekehrt sich dann noch einer? Nein, aber nicht, weil Gott es bestimmt. Also das müssen wir wirklich, Gott ist nicht willkürlich. Er bestimmt es nicht, dass sich jetzt hier keiner mehr bekehren kann. Aber er kennt die Entscheidungen und er weiß, wann die Entscheidungen getroffen sind.
Das sind ja auch nicht die ersten Gerichte. Die ersten Gerichte, die hast du ja schon vorher. Und da gibt es ja auch noch Entscheidungen.
Genau.
Das ist ja der erste Schluss.
Ja. Und jetzt wird das offenbar, dass Gott diese Entscheidungen kannte, weil Offenbarung 16, 8 bis 11 und in Vers 21. Offenbarung 16, 8 bis 11 und Vers 21. Und der vierte goss seine Schale aus auf die Sonne und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versenkt und... Was steht hier?
Lästerten
den Namen Gottes, der über diese Plage Macht hat, und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Und der fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert. Und 11, und sie taten was? Sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und Geschwüre und sie taten nicht Buße. Und Buße heißt ja bereuen und umkehren. Sie bereuten nicht und kehrten nicht um von ihren Werken. Und 21, das ist dann der große Hagel, da steht dann auch nochmal, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels. Gott weiß den Zeitpunkt, wenn alle Entscheidungen getroffen sind, und die Schalen machen diese Entscheidungen offenbar. Sie verkürzen mit anderen Worten die Zeit. Deshalb ist es auch so wichtig, dass das Evangelium der ganzen Welt verkündet wird vor dem Ende, damit jeder eine Entscheidung treffen kann. Wie gesagt, das ist keine Willkürentscheidung von Gott, sondern das Wissen, jetzt sind alle Entscheidungen getroffen und er beweist es, dass er es weiß. Wie empfindet Gott dabei? Er ist traurig. Er muss hier unheimlich viele Menschen auf einen Schlag aufgeben. Er muss sie gehen lassen, er muss sie dahin geben. Und es ist interessant, in Offenbarung 15, 7 bis 8, 15, 7 bis 8, da steht ja, und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht, und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Im Alten Testament, das ist also wieder ein Bild vom Alten Testament, wann wurde denn da der Tempel mit Rauch oder der Herrlichkeit Gottes erfüllt, dass keiner hineingehen konnte? Fällt euch da was ein? Bei der Einweihung. Genau, auch beim Heiligtum. Ja, also bei den Einweihungen, bei den Weihungen und noch bei einem bestimmten Tag. Laut? Bei dem großen Versöhnungstag. Das sind ja jetzt auch wieder Bilder und Symbole dafür, dass im Himmel es auch ein Heiligtum gibt, das inzwischen geweiht und gereinigt wird, wie im Alten Testament das symbolisch geschah. Und wenn diese Schalen ausgegossen werden, ist also die letzte Entscheidung gefallen, die sogenannte, wie wir schon gesagt haben, Gnadenzeit zu Ende. Damit ist auch das himmlische Heiligtum fertig, geweiht und gereinigt. Bei Jesaja findet sich auch noch eine Vision vom Allerheiligsten mit dem Rauch, und da geht es um eine Gerichtsbotschaft, und das haben wir ja auch hier mit den sieben Schalen. In Offenbarung 15,1, Offenbarung 15,1, da steht dann noch etwas Wichtiges über die sieben Schalen. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar. Sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes, was? Vollendet. Der Zorn ist vollendet. Es ist ein endgültiges Aufgeben. Gott ist es nicht mehr möglich, auch nur irgendeinen Menschen zu retten, weil alle ihre Entscheidungen getroffen haben. Und er muss viele aufgeben und sterben lassen. Und wir dürfen also nie vergessen, dass Gott darüber weint. Ich weine Tag und Nacht über dich. Und deshalb erinnert mich das auch etwas, der Rauch verhüllt. Ja, also das wird ja auch im Alten Testament beschrieben, dass dieser Rauch dann verhüllt. Im Alten Testament verhüllten sich auch Menschen, und zwar bei tiefem Schmerz und Trauer. Wir finden das zum Beispiel bei David, als sein Sohn Absalom einen Aufstand gegen ihn anzettelte und David töten wollte und er deshalb fliehen musste. Schon da steht, dass er unter der Flucht weinte und sein Haupt verhüllte. Und als dann David nach der Schlacht seines Heeres gegen Absalom und dessen Heer von Absaloms Tod erfuhr, finden wir in 2. Samuel 19,1, da schrak der König zusammen und weinte, und so rief er: Mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und der König hatte sein Gesicht verhüllt, und der König schrie mit lauter Stimme: Absalom, mein Sohn, ich wollte, ich wäre an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Irgendwie ist das für mich so ein Bild oder ein Echo, etwas, das wir sehen, von Gottes Klagelied. Er sagte ja auch: Wie kann ich euch aufgeben? Wie kann ich euch gehen lassen? Mir bricht es das Herz. Warum wollt ihr sterben? Und wie David sagt: ich wäre an eurer Stelle gestorben. Gott ist an unserer Stelle gestorben. Kann es sein, dass Gott sich in seiner Liebe und in seinem Schmerz für eine Zeit lang im Tempel verhüllt, während diese letzten Schalen ausgegossen werden und er endgültig aufgeben muss? Seit also ich persönlich weiß, was Gottes Zorn bedeutet und wie tief es ihn schmerzt, aufzugeben, sehe ich in der Offenbarung so sehr einen Gott, der weint und um seine verlorenen Menschenkinder trauert. Und die Offenbarung wurde dadurch für mich eine Offenbarung über den Charakter Gottes der Liebe. Die Frage ist nun: Warum ist es denn so wichtig, den Zorn Gottes zu verstehen? Was ist daran so wichtig, dass wir wissen, was das bedeutet? Weil es wichtig ist, welches Bild wir von Gott haben. Und warum ist das wichtig? Und darüber gibt uns schon das Alte Testament in den Psalmen Auskunft, Psalm 135, 15 bis 18. Ich lese ihn ausschnittsweise vor. Die Götzen der Nationen sind ein Werk von Menschenhänden. Ihnen gleich sind die, die sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut. Man wird dem gleichen, was man anbetet. Wir werden so sein wie das, was wir bewundern und anbeten. Wenn wir glauben, Gott ist zornig, unduldsam und strafend, dann werden auch wir unduldsam mit anderen sein, wenn sie nicht so sind oder so denken, wie wir meinen, dass sie sein sollten. Und wir entschuldigen natürlich unsere Wut und unseren Ärger damit, dass Gott es ja auch tut. Wir sind, wie wir denken, dass er ist. Aber es geht auch umgekehrt, denn der Paulus schreibt im Römer darüber und im Korinther. Römer 12, Vers 2 sagt er: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und im 2. Korinther 3, Vers 18, den lesen wir gemeinsam, weil der ist so wichtig. 2. Korinther 3, Vers 18. Vers 18. Wer ihn hat, darf es mal laut lesen.
2. Korinther
3, Vers 18.
Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist.
Genau. Hier steht also, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das bedeutet, wir haben verstanden, wir sind nicht verblendet. Ja, wir schauen ihn offen an. Und dann steht, und wir werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, dem Heiligen Geist geschieht. Es ist eine natürliche Gesetzmäßigkeit im Universum, dass wir uns in das verwandeln, was wir bewundern und anbeten. Das wissen wir als Eltern wahrscheinlich auch von den Kindern. Wen ahmen sie nach? Und wir, die Eltern, und wenn wir 5-mal und 10-mal und 100-mal sagen, das machst du nicht, wenn wir es selber machen, dann ist es umsonst. Ja, sie werden es nachmachen. Was wir über Gott denken, in das verwandelt sich unser Charakter. Und Paulus wusste das nur zu gut. Wie hat er denn vor seiner Bekehrung die Christen behandelt? Er hat sie verfolgt. Er hat sie umbringen lassen. Paulus hatte einen strafenden und zornigen Gott in seinen Gedanken. Er hielt Gott für strafend, für zornig. Und er hat die Gläubigen, wie du gesagt hast, bis in den Tod verfolgt, da er dachte, Gott tut das ja auch. Und mit anderen Worten, er hat sich nur als den verlängerten Arm Gottes gesehen. Gleich, ich mache das nur fertig. Für mich ist es interessant, als ja dann Paulus Jesus begegnete. Ich denke, dass für ihn die größte Überraschung jetzt nicht unbedingt dieses Licht war, das ihn da umgab, sondern was hätte denn jetzt Jesus nach seinem Verständnis mit ihm tun sollen? Ihn töten. Ja, hat Jesus das getan?
Nein.
Was hat er getan? Er hat ihm gesagt, warum verfolgst du mich? Aber er hat ihn auch berufen zu was? Zum Apostel, zum Missionar, die frohe Botschaft weiterzugeben. Ich denke, das war die größte Überraschung für Paulus, dass Gott ganz anders ist, als er immer dachte. Und mit diesem neuen Verständnis, mit diesem neuen Gottesbild, schreibt er auch selbst, studierte er die Bibel erst nochmal ganz neu. Er ging nach Arabien und blieb dort eine Zeit lang und hat die Bibel nochmal neu studiert mit diesem neuen Bild, bevor er dann sein großes Missionswerk richtig begann. Warum ist das also alles so wichtig, das zu wissen? Wenn wir wissen, wie Gott ist, vertrauen wir ihm. Wenn wir ihm vertrauen, dann hören wir auf ihn. Wenn wir auf ihn hören, dann gehorchen wir ihm gerne, weil wir dann wissen, er will nur unser Bestes. Und so will ich hier abschließen mit dem Johannes 14, 8 bis 9. Die Frage, mit der wir begonnen haben am Abendmahl. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Denn dazu bin ich in die Welt gekommen, damit ich Zeugnis gebe von der Wahrheit über Gott. Amen.